Wolf Cyrus wird gleich über einen Abschnitt aus dem 15. Kapitel des Römerbriefes sprechen. Den habt ihr auf dem schon erwähnten Zettel abgedruckt. Ich möchte lesen ab Vers 9. Die Heiden, das müssen wir eigentlich übersetzen, die nicht-jüdischen Völker, aber rühmen Gott um seines Erbarmens willen. Es steht ja in der Schrift: Darum will ich dich bekennen unter den Heiden, also unter den nicht-jüdischen Völkern, und deinem Namen Lob singen. An anderer Stelle heißt es: Ihr Heiden, freut euch mit seinem Volk. Und es heißt auch: Lobt den Herrn, alle Heiden, preisen sollen ihn alle Völker. In diesem kurzen Abschnitt dieses Briefes ist also ganz viel von den Heiden, von den nichtjüdischen Völkern die Rede, die eben auch Gott als ihren Herrn loben, preisen und anerkennen sollen. Dazu bedarf es vieler Menschen, die das Wort Gottes in alle Welt hinaustragen. Wir, oder sagen wir besser, unsere Vorväter waren damals ja auch Heiden. Und zu uns ist das Wort Gottes gekommen und wir haben es angenommen. Und genauso gibt es heute immer noch Völker, die ebenfalls mit dem Wort Gottes konfrontiert werden wollen und sollen. Dazu gibt es eben Missionare. Wir haben ein paar Missionspatenschaften. Eine davon ist Esther Neufeld, die Radiomission in Ecuador, ja jetzt muss ich sagen, betrieben hat, weil sie ist im Moment schwer krank. Sie kann im Moment ihren Dienst nicht ausfüllen. Sie hat der Gemeinde einen Brief geschrieben, wo sie sich für alle Gebetsunterstützung bedankt. Und ich denke, wir sollten sie in unsere Gebete mit einschließen, dass sie bald wieder so gesund ist, dass sie wieder ihren Dienst, ihre Arbeit verrichten kann. Und dann gibt es eine Gruppe von Christen, die nennt sich Open Doors, offene Türen. Das bedeutet, sie setzen sich dafür ein, dass in den Ländern und bei den Völkern, wo die Verbreitung christlichen Gedankengutes sogar unter Strafe steht, die Türen geöffnet werden. Das tun sie durch unterschiedliche Aktionen. Eine davon ist, dass sie Briefe schreibt an politische Machthaber in diesen Ländern, um darauf hinzuweisen, dass auch in diesen Ländern Menschenrechte, das heißt freie Meinungsäußerung und damit eben auch freie Äußerungen von christlichem Gedankengut möglich ist. Und dafür gibt es draußen eine neue Petition an das chinesische Regime, nämlich in menschenwürdiger Weise mit Flüchtlingen aus Nordkorea, einem Land, das sehr stark restriktiv mit dem christlichen Glauben umgeht, umzugehen. Wer sich also dieser Gruppe anschließen will, ihre Aktionen unterstützen will, der ist herzlich eingeladen, diese Petition zu unterschreiben. Ich möchte zwei von euch bitten, für Missionare in aller Welt und für verfolgte Christen in aller Welt zu beten. Und ich möchte dazu bitten, dass wir dazu aufstehen. Amen. Wir wollen noch einmal singen. Ein Lied, das vielen von euch bekannt ist. Ihr seht, ich habe keine Zeit und Mühen gescheut, es in einem vierstimmigen Satz projizieren zu lassen, weil ich könnte mir vorstellen, dass es doch hier unter uns viele gibt, die gerne singen und die auch schon mal mehrstimmig gesungen haben. Und wir sollten das vielleicht mal probieren, ob wir das gleich mehrstimmig hinkriegen, weil dieses Lied wird uns auch gleich noch mal begegnen. Vielleicht probieren wir es erstmal alle mit der Melodie. Der Gregor begleitet und hilft uns am Klavier. Und wenn wir dann so beim zweiten oder dritten Durchgang singen, weil wir werden das sowieso auch nachher noch ein paar Mal hintereinander singen, ich sage dazu noch was, dann könnt ihr ja mal probieren, ob ihr vielleicht so die ein oder andere Stimme dazu kriegt. Ich kann euch ja mal helfen. Also es geht los. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht. Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Das können wir vielleicht ein bisschen schwungvoller machen. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht. Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Nochmal. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht. Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.
Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt mal in die anderen Stimmen einsteigen, da man das am besten hört. Ich singe mal die höhere Männerstimme. Ja? Und wer will, kann das ja mitsingen. Da geht's los, für die Männer geht's da los.
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht. Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.
Die normale Stimme dürft ihr deswegen trotzdem laut mitsingen. Ja? Ihr müsst jetzt nicht hören, ob die wenigen Männer das auch richtig machen, sondern die trauen sich viel mehr, wenn möglichst viele mitsingen. Also, wir wollen jetzt keine Chorübestunde draus machen, wir lassen das so. Wer will, kann also gerne in die tieferen Stimmen dann gleich mit einsteigen. Ich möchte das aber zum Anlass nehmen, darauf hinzuweisen, dass wir dieses Lied gleich ein paar Mal hintereinander singen werden zum Einstieg in das Abendmahl. Und dazu möchte ich noch ein paar Worte verlieren. Ihr seht hier vorne zwei und ebenfalls an den Seiten zwei Tische aufgebaut. Wir wollen das Abendmahl heute in folgender Form feiern. Nachdem Rolf Cyrus zu uns gepredigt hat, werden wir während des Lobpreises das Abendmahl miteinander feiern. Und zwar in der Form, dass wir alle aufstehen, dieses Lied singen, und zwar mehrmals hintereinander. Also ich will das jetzt nicht vorschreiben, ob es 7 oder 17 Mal sind, aber so ein paar Mal hintereinander. Das wäre der Einstieg in das Abendmahl. Und während die Gemeinde singt, dann wird die Band spielen, gehen immer so 10 bis 12 Menschen an jeweils einen dieser Tische. Dort stehen neben Rolf und mir noch zwei weitere Mitarbeiterinnen, nämlich die Susanne Berchner und die Judith Petersmann, und teilen das Abendmahl aus. Und dann geht man wieder auf seinen Platz. Bitte guckt doch, dass es immer ungefähr so 10 bis 12 sind, weil 20 passen einfach nicht darum. Ja, wir haben genug für alle und es macht überhaupt nichts, wenn man erst bei der dritten oder vierten Gruppe dann dabei ist. Es kommt jeder dran. Währenddessen bleibt die Gemeinde stehen
und singt dann eben nach dem 70. Wiederholung dieses Liedes dann die weiteren Lieder, die die Anbetungsband vorbereitet hat und die dann auch hier projiziert werden. Vielleicht zum Einstieg in die Predigt, lasst uns das Lied noch einmal gemeinsam singen.
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht.
Ja. Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist der Titel eines NDR-Fernsehfilms aus dem Jahr 2002 gewesen. Ein Fernsehdrama um Mobbing und Psychoterror am Arbeitsplatz, das mit einem Suizid der Hauptperson endete. Hoffnung stirbt zuletzt, das meint, ohne Hoffnung geht nichts. Wenn keine Hoffnung mehr da ist, dann ist das Ende da. Wenn du keine Hoffnung mehr hast, dann macht dein Leben keinen Sinn mehr. Und deswegen brauchen wir Hoffnung. Hören wir einmal, was Viktor Frankl sagt. Viktor Frankl war ein Neurologe und Psychiater aus Österreich, der die sogenannte Logotherapie begründete. 1942, im Alter von 37 Jahren, wurde er als Jude mit seiner Frau und seinen Eltern ins Ghetto Theresienstadt deportiert. Seine Eltern und auch seine Frau wurden dort von den Nazis umgebracht. Er selbst kam 2 Jahre später nach Auschwitz und dann nach Dachau. Und in seinem Buch »Trotzdem Ja zum Leben sagen, ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager«, schreibt er Folgendes: Dem Menschen ist es nun einmal eigen, so schreibt Viktor Frankl, dem Menschen ist es nun einmal eigen, nur unter dem Gesichtswinkel einer Zukunft existieren zu können. Und dann schildert er, wie er sich im grausamen Lageralltag des Konzentrationslagers vorgestellt hat, er wäre später als Dozent für Psychologie in einem warmen und hellen Hörsaal und vor ihm saßen seine Studenten und dort, so stellte er sich vor, würde er über die Situation des Konzentrationslagers referieren. Diese Vorstellung, dieses Bild war seine Hoffnung, seine Zukunftsperspektive und er schreibt, wer an eine Zukunft, wer an seine Zukunft nicht mehr zu glauben vermag, ist im Lager verloren. Mit der Zukunft verliert er den geistigen Halt. Er lässt sich innerlich fallen und verfällt sowohl körperlich als auch seelisch. Dies geschieht zumeist sogar ziemlich plötzlich in Form einer Krise, deren Erscheinungsweisen dem halbwegs erfahrenen Lagerinsassen geläufig sind. Selbst in seinem eigenen Harren und Kot bleibt er dann liegen und nichts kümmert ihn mehr. Also, das, was Viktor Frankl aus dieser Extremsituation im Konzentrationslager gelernt hat, das ist, ohne Zukunftsperspektive und damit ohne Hoffnung sind wir nicht lebensfähig. Die Hoffnung, die wir haben, die Zukunftsperspektive, die macht den Unterschied in einer schwierigen Situation, in einer Krise. Ja, da gibt es 2 hochbegabte Musiker. Und der eine erlebt durch eine Krankheit eine deutliche Einschränkung seiner feinmotorischen Fähigkeiten. Er wird depressiv und einige Jahre später nimmt er sich das Leben. Der andere erlebt einen Unfall. Er wird an den Händen verkrüppelt und das fordert ihn heraus, er übt erst recht und er startet eine Karriere, die in der ganzen Welt Aufsehen erregt. Hoffnung macht den Unterschied. Sehr gleiche, vergleichbare Situationen und doch völlig unterschiedlich, wie Menschen damit umgehen. Und meine Frage heute Morgen ist, wo brauchst du Hoffnung? Es wäre jetzt vielleicht interessant, wenn wir uns in kleinen Gruppen oder zu zweit zusammensetzen und darüber reden, aber angesichts dessen, was noch im Gottesdienst auf uns wartet, ist das leider so nicht möglich. Vielleicht brauchst du Hoffnung in der Schule, in den Herausforderungen, die da auf dich warten, für die nächste Klausur. Vielleicht brauchst du Hoffnung in deiner Ehe, für die Partnerschaft. Vielleicht brauchst du Hoffnung in deiner Beziehung zu deinen Kindern. Vielleicht brauchst du Hoffnung für deine Gesundheit. Vielleicht für deine Situation am Arbeitsplatz. Vielleicht in einer Situation, wo du dich überfordert fühlst, wo du sagst, das geht weit über meine Kräfte. Vielleicht brauchst du Hoffnung im Blick auf die Entwicklung unserer Gesellschaft in Deutschland. Vielleicht brauchst du Hoffnung im Blick auf die Entwicklung in der Welt. Liebe Freunde, wir brauchen Hoffnung. Ohne Hoffnung geht nichts. Aber woher? Woher kommt die Hoffnung? Kann man sich so einfach Hoffnung machen? Kann man so einfach sagen, ja, das wird schon wieder besser? Ich glaube, wir brauchen letzten Endes immer jemand, der uns Hoffnung gibt. Hoffnung hat immer einen Anhaltspunkt außerhalb von uns selbst. Und bevor ich uns jetzt den Predigttext aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer lese, möchte ich euch gerne die Situation schildern, in der der Paulus das geschrieben hat. Die Situation, in der er Hoffnung brauchte. Wir wissen, Paulus war ein Apostel. Und das heißt unter anderem, er gründete Gemeinden. Gemeinden gründen, das war sein Lebenswerk. Nun hatte er die Gemeinde in Rom nicht selber gegründet, aber er fühlte sich eng mit ihr verbunden und er hatte auch große Pläne für seinen eigenen Dienst mit der Gemeinde in Rom. Und wenn wir in das Kapitel 14 vor dem Predigttext heute schauen, erfahren wir einiges über den Zustand dieser Gemeinde, dieser Gemeinschaft von Christen in Rom. Da gab es sogenannte starke und schwache Christen. Sie hatten starken und schwachen Glauben, und zwar im Blick darauf, was man essen durfte. Die einen sagten, wir können alles essen und vor allem Fleisch schmeckt uns gut, und die anderen sagten, lieber vorsichtig im Blick auch auf die jüdischen Reinheitsgebote, wir halten uns an Pflanzen. Ist vielleicht vielen von uns weit weg, dieses Thema. Mir persönlich kommt es aus anderen Gründen als damals in Rom recht nahe mit der Pflanzenkost. Wie auch immer, sie stritten sich über ihre unterschiedlichen Auffassungen. Und dann waren da die Stärkeren und die Verachteten, die Schwachen. Und die Schwächeren, die, die nur die Pflanzen aßen, die sagten, was sind das für Typen, die behaupten, sie können alles essen. Die nehmen Gottes Wort nicht ernst, sie verurteilten sie. Und so stürzten sie sich gegenseitig in Verwirrung und machten sich, so schreibt es Paulus, im Glauben irre. Was ich so mit wenigen Worten skizziere, muss ein katastrophaler Zustand in der Gemeinde in Rom gewesen sein. Wie soll es weitergehen dort? Wie soll diese Gemeinde noch glaubwürdig Christ sein Leben, Ausstrahlung haben, ein Licht für Rom sein? Paulus braucht Hoffnung für diese Gemeinde. Die Mitglieder dieser Gemeinde brauchten Hoffnung für ihre Gemeinde. Und wie kommt Paulus an diese Hoffnung? Und das erfahren wir jetzt, wenn ich uns den Predigttext lese. Römerbrief, Kapitel 15, die Verse 4 bis 13. Und ich will das so machen, dass ich Schritt für Schritt den Bibeltext lese. Und ich fange also mit dem ersten Vers, Vers 4 an. Alles, so heißt es dort, alles, was einst geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch Geduld und durch den Trost der Schrift Hoffnung haben. Also wenn man versucht, die verschiedenen Glieder dieses Satzes ein wenig zu ordnen, dann läuft das darauf hinaus, alles, was einst geschrieben ist, gemeint in der Bibel geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir Hoffnung haben. Die anderen Sachen habe ich mal ausgeblendet einen Moment. Hoffnung durch die Bibel. Wie kann das gehen? Die Bibel, ein Buch, ziemlich dick, ziemlich alt, bei mir wackelt schon der Einband, aber die Bibel ist ja noch ganz jung, ganz frisch. Die Bibel, ein Buch in Teilen weit über 3000 Jahre alt. Wie kann man da Hoffnung finden? Und Paulus sagt, alles, was die verschiedenen Verfasser und Autoren in der Bibel einst einmal geschrieben haben und was jetzt heute in der Bibel steht, das ist für uns geschrieben, heute, für uns auch hier in Dortmund heute Morgen. Es lehrt uns wichtige Dinge. Paulus sagt, durch den Umgang, durch unseren Umgang mit der Bibel, durch das Lesen in der Bibel lernen wir. Und was lernen wir? Paulus spricht von zwei Dingen. Er spricht von Geduld. Das ist ganz wichtig. Geduld und Hoffnung gehören wie zwei eineiige Zwillinge zusammen. Ich möchte das so sagen. Die Hoffnung gibt uns einen Blick in die Zukunft. Und dieser Blick in die Zukunft gibt uns, wenn es denn gut läuft, Kraft für heute. Geduld, das ist diese Kraft, die die Spannung zwischen der Zukunft, die wir erhoffen, die wir sehen, und zwischen dem, wo wir jetzt stehen, unser Ist-Zustand, das noch nicht, dass wir diese Spannung aushalten. Das ist Geduld. Geduld ist die Kraft, die Spannung auszuhalten zwischen der Zukunft, die wir in der Hoffnung sehen, und dem, was im Moment ist. Und Paulus sagt, das, was wir in der Bibel lesen, das leitet uns an, geduldig zu sein. Das leitet uns an, das gibt uns Kraft, dran zu bleiben. Und das Zweite, was Paulus sagt, wenn wir in der Bibel lesen, dann gibt uns das Trost. Denn in dieser Spannung zwischen einem guten, schönen Bild in der Zukunft und dem, wo ich jetzt stehe, in dieser Spannung zwischen einer harmonischen, liebevollen Partnerschaft und in einer von Konflikten geprägten Beziehung, diese Spannung zwischen einer erfüllenden Arbeit und einer Arbeitsplatzsituation, wo Mobbing mir den letzten Nerv rauft und ich könnte das so weitermachen, diese Spannung, die ist nicht leicht auszuhalten. Da brauchen wir jemanden, der uns zuspricht. Bleib dran. Lass dich nicht abbringen von dem guten Weg. Es wird wieder werden. Wir brauchen Motivation. Paulus sagt, wir brauchen die Bibel. Die Bibel leitet uns an zu Geduld und Trost. Wir brauchen Hoffnung und deswegen brauchen wir die Bibel. Leute, das Beste, was wir tun können im Blick auf Hoffnung, ist, die Bibel zu lesen, die Bibel zu meditieren, die Bibel zu studieren. Und das ist nicht irgendwie eine fromme Pflicht, sondern da finden wir die Kraft, die wir so dringend brauchen, den Trost, den wir brauchen. Dort finden wir Geduld, die Quelle für Geduld, damit wir auf dem Weg bleiben zu dem guten Ziel. Lasst uns die Bibel lesen, alleine, zu zweit, zu dritt, in kleinen und großen Gruppen und im Gottesdienst. Und wenn jemand hier heute Morgen sitzt und sagt, ich möchte gerne Bibel lesen, aber ich finde nicht den Anfang. Es ist so mühsam und so schwer. Ich bitte dich, bleib nicht alleine mit diesem Wunsch, Bibel zu lesen und diesen Schwierigkeiten. Denn du bist mit diesen Schwierigkeiten nicht alleine. Selbst mir als Pastor fällt es überhaupt nicht leicht, regelmäßig Bibel zu lesen. Ich brauche die Gemeinschaft anderer Christen. Und unsere Aufgabe als Gemeinde ist es, Menschen zusammenzubringen, die Bibel lesen wollen. Also wenn du Bibel lesen möchtest und sagst, ich brauche da einen Impuls, ich brauche da Ermutigung zu, dann sprich mich bitte an oder melde dich einfach bei Monika Krell im Büro. Und wir werden schauen, wir werden Kontakt mit dir aufnehmen und gucken, oder auch gleich nach dem Gottesdienst zu gucken, wie ist das möglich, dass wir gemeinsam Bibel lesen. Denn in der Bibel finden wir Trost und Geduld. Aber wie soll das gehen? Jetzt muss ich einen Schritt weiter gehen. Sollen wir uns denn, wenn wir Bibel lesen, da irgendwie Geduld und Trost rausdestillieren? Sind da irgendwelche weisen Lehren, die wir verinnerlichen müssen? Und dann erreichen wir irgendwie einen Zustand von Erleuchtung und Klarheit? Und ich möchte jetzt weiterlesen in unserem Predigttext, Verse 5 und 6. Da heißt es, der Gott der Geduld und des Trostes schenke euch die Einmütigkeit, die Jesus Christus entspricht, damit ihr Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, einträchtig und mit einem Munde preist. Moment mal. Hieß das nicht gerade eben noch, dass uns die Bibel Geduld und Trost gibt? Und jetzt, hier, ist auf einmal Gott derjenige, von dem Geduld und Trost herkommen? Hier sind wir an einem ganz wichtigen Punkt. Die Bibel ist deswegen so wichtig, weil Gott uns im Lesen der Bibel begegnet. Ich habe das mal so gesagt, die Bibel öffnet eine Tür in eine andere Dimension. Gott wirkt durch die Bibel, er redet durch die Bibel, er begegnet uns durch die Bibel, durch das Lesen in der Bibel. Gott berührt uns, wenn wir die Bibel lesen. Das ist ein Geheimnis. Es geht nicht darum, dass wir uns Geduld und Trost erarbeiten müssten. Dann wäre es ja so, wir müssten, umso mehr Bibel wir lesen, umso disziplinierter wir das machen, umso mehr Geduld und Trost haben wir. Ich will nicht bestreiten, dass das manchmal geschieht, aber der Zusammenhang ist ein ganz anderer. Gott kann uns durch ein einziges Wort aus der Bibel so unendlich trösten, weil es ist er selber, der uns in der Bibel begegnet. Gott selber ist der, der uns Trost spendet, der uns Hoffnung gibt, der uns Geduld und der uns Kraft gibt. Paulus schreibt an die Christen in Rom, der Gott von Geduld und Trost schenke euch Einmütigkeit, die Jesus Christus entspricht. Wir haben die Vorgeschichte gehört. Das ist ganz bedeutsam. Einmütigkeit fehlte denen ja. Die waren ja so zerstritten und zerrissen in Rom. Und Paulus weiß, Gott kann das ändern. Gott kann ihnen diese Einmütigkeit schenken in Rom, die sie so sehr vermissen. Gott kann ihren Streit, ihre Auseinanderdividierung, Gott kann das beenden. Gott will es tun, damit sie einmütig und einträchtig Gott mit einem Mund anbeten. Und woher weiß Paulus das? Und jetzt, und das lese ich mal nicht vor, das könnt ihr selber auf diesem Zettel, wo der Predigttext steht, nachlesen, verweist Paulus auf Jesus und zitiert dann aus dem Alten Testament am laufenden Meter Stellen, in denen Gott verheißt, dass die Heiden und das Volk Gottes zusammen Gott anbeten werden. Also mit anderen Worten, der Paulus hat verstanden, was Gott für eine Zukunft für ihn bereithält und für die Gemeinde, was er da für eine Zukunft hat. Und er hält daran fest, er sagt, Leute, guckt doch mal, so soll es werden. Unterschiedlichste Menschen, selbst Menschen, die so unterschiedlich sind wie Menschen, Heiden und Volk Gottes damals. Er sagt, die werden zusammenfinden und aus einem Mund, wie aus einem Mund Gott anbeten. Wenn Gott das hinkriegt, sagt er, dann werdet ihr das auch schaffen, mit eurem Problem um Fleisch und Nicht-Fleisch auf die Reihe zu kriegen. Ihr werdet das auf die Reihe kriegen. Das wird geradezu nebenbei gelöst. Das ist dann nur noch ein Klacks. Und dann schließt er mit einem Segenswort, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, damit ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. In einem Bild nochmal gesprochen. Hoffnung ist der Blick in die Zukunft. Gott zeigt uns, was in dieser Zukunft ist. Gott gibt uns Zukunft. Wenn wir Bibel lesen, fangen wir an, die Zukunft, die Gott für uns bereithält, zu verstehen. Und wenn wir uns auf den Weg machen, damit wir nicht vom Weg abkommen, brauchen wir rechts und links Leitplanken. Und da ist Geduld und Trost als Leitplanken auf unserem Weg. Mein letzter Gedankenkreis. Vielleicht sitzt du ja jetzt hier und sagst, das ganze Reden von einem Gott der Hoffnung ist gut und schön, aber es hilft mir nicht. Ich habe keine Hoffnung. Und wenn es dir so geht, dann möchte ich dir heute Morgen sagen, Gott sieht dich. Und er sagt zu dir, ich kenne deine Hoffnungslosigkeit. Besser, als du es dir je vorstellen könntest. Warum kann Gott das sagen? Weil er in der Person von Jesus Christus am Kreuz war. Und dort am Kreuz hat er alle Hoffnungslosigkeit dieser Welt getragen und ertragen. Auch meine Hoffnungslosigkeit, auch deine Hoffnungslosigkeit. Und Gott hat sie in der Person von Jesus überwunden, besiegt. Deswegen wird dieses Bild auch gebraucht. Hoffnungslosigkeit gleich Finsternis und Gottes Hoffnung, Gottes Gegenwart, Jesus gleich Licht. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Durch ihn sind Freude, Liebe, Ermutigung und Trost in unserer Welt. Und wenn das so ist, dann stellen wir uns mal einen Moment vor, was passiert, wenn Gott weg ist. Oder wenn Gott in die Entfernung rückt. Dann fehlt das nämlich. Dann haben wir einen Mangel an Hoffnung. Und dieser Mangel an Hoffnung und damit an Freude, an Liebe, an Geduld, an Trost, das rührt daher, weil wir auf Abstand zu Gott sind in unserer Welt als Menschen. Abstand zu Gott, Distanz zu Gott, Gleichgültigkeit gegenüber Gott bedeutet immer einen Mangel an Hoffnung. Und die gute Nachricht heute für uns, für dich und mich ist, Jesus hat am Kreuz auf Golgatha die ultimative Hoffnungslosigkeit ausgehalten, erlitten und er ist daran gestorben. Jesus hat gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war alle Hoffnung von ihm völlig weg. Und er hat das getan für dich und für mich. An unserer Stelle hing er da in völliger Hoffnungslosigkeit. Er bezahlte den Preis für unsere Distanz zu Gott, für unseren Mangel an Glauben und Vertrauen zu Gott, für unseren Mangel an Gehorsam Gott gegenüber. Er bezahlte den Preis für unsere Gleichgültigkeit Gott gegenüber. Diese Distanz zu Gott ist ein großes Problem, das größte Problem. Die Bibel nennt das Schuld und Sünde. Und Jesus starb am Kreuz, Gott selber starb in der Person von Jesus am Kreuz, damit wir eine neue Beziehung zu ihm finden, damit wir neu als geliebte Kinder in Gottes Arme kommen, dass wir sagen können, aber lieber Vater, Papa, Gott. Und wir wissen, Gott liebt mich. Gott ist mir nahe, nicht irgendwo. Das ist Hoffnung. Das ist, wie wenn einer kurz vor dem Exitus steht, weil er kein Blut mehr hat. Und dann kriegt er eine frische Bluttransfusion und neues Leben pulsiert in seinen Adern. Jesus starb am Kreuz, damit wir in eine neue Beziehung zu Gott hineinfinden und Gottes Kinder werden. Wenn du das verstehst und wenn du das annimmst, dann findest du wieder Hoffnung. Dann hast du Leben, denn Jesus ist das Leben. Jesus ist dein Leben. Darum geht es in dieser Adventszeit. Um diesen Jesus und um dieses Leben und um diese Hoffnung, die Jesus bringt. Und Jesus hat nicht nur ein bisschen Hoffnung für unser Privatleben, sondern für eine Welt voller Ungerechtigkeit. Und Jesus sagt, ich werde kommen und diese Welt erneuern mit aller Ungerechtigkeit, mit allen ungerechten Strukturen, politischen Strukturen, wirtschaftlichen Strukturen, sozialen Strukturen. Dafür starb Jesus am Kreuz und wir schauen nach vorne auf einen Jesus, der wiederkommt und der damit für unser Leben und für unsere Welt eine Zukunft eröffnet, für die es sich lohnt zu leben, heute zu leben, egal wie krank wir sind, egal wie gestresst wir sind, egal wie weit wir am Boden und fertig sind. Möchtest du das annehmen? Wenn du das annehmen möchtest, lade ich dich ein, gleich am Abendmahl teilzunehmen. Denn genau darum geht es beim Abendmahl, dass wir, wenn wir das Brot aufnehmen und wenn wir aus dem Becher trinken, dass wir unser Leben mit dem Leben von Jesus verbinden. Und dass wir sagen, danke Jesus, dass du für meine Distanz zu Gott gestorben bist. Danke, dass du mir diese Schuld vergibst, dass Gott mir gleichgültig war, dass Gott mir weit weg war. Danke, dass du mir alle Schuld vergibst, die daraus sich auch ergeben hat. Und so möchte ich uns jetzt die Einsetzungsworte des Abendmahls lesen. In der Nacht, in der Jesus der Herr ausgeliefert wurde, nahm er Brot. Er sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr davon trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot esst und von diesem Becher trinkt, verkündet ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt. Denkt an den Abendmahlsbecher, über dem wir das Dankgebet sprechen. Gibt er uns nicht teil an dem Blut, das Christus für uns vergossen hat? Denkt an das Brot, das wir austeilen. Gibt es uns nicht teil an seinem Leib? Es ist nur ein einziges Brot. Darum bilden wir alle, auch wenn wir viele sind, einen einzigen Leib, denn wir essen alle von dem einen Brot. Und wenn du dich auf diesen Gott, auf diesen Jesus einlassen möchtest, wenn du dein Leben mit ihm verbinden möchtest und sagen möchtest, Jesus, sei du in meinem Leben als die Quelle des Lebens, als der Herr meines Lebens. Wenn du das möchtest, dann laden wir dich herzlich ein, komm und nimm dieses Abendmahl. Nimm teil an dem Abendmahl, iss von dem Brot und trink aus dem Kelch. Ich möchte noch beten mit uns und dann beginnen wir mit der Abendmahlsfeier. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns das Abendmahl gestiftet hast. Danke, dass du es im Abendmahl für uns spürbar machst. Wir können es schmecken und sehen und riechen, dass du dein Leben mit unserem verbinden willst, dass du einen Bund mit uns schließen willst. Danke, dass du durch Jesus alles hinweggenommen hast und nimmst, was zwischen dir und uns steht. Du vergibst uns unsere Schuld und wir brauchen das so dringend. Denn nur wenn du das ausräumst, ist Hoffnung in unserem Leben. So danke ich dir für dieses Abendmahl und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dieses Abendmahl in dem Bewusstsein zu feiern, dass wir es mit dir, mit deinem Leib, Jesus, zu tun haben. Amen.
Stehen wir auf und wir singen am Anfang dieses Lied, was uns vorhin beigebracht worden ist. Aber die ersten paar Strophen sind instrumental, weil die dritte Strophe wird dann mit Singen einstellen.
Bitte kommt jetzt nach vorne oder an die Seite zu den vier Tischen in kleinen Gruppen, dass wir dort das Abendmahl feiern. 10 Personen, 12 Personen pro Tisch.
Stimmt. speaks a better word than all the empty claims I've heard upon this earth. Speaks righteousness for me and stands in my defense. Jesus, it's your blood. Your blood speaks a better word than all the empty claims I've heard upon this earth. Speaks righteousness for me and stands in my defense. Jesus, it's your blood. What can wash away your sins? What can make us whole again? Nothing but the blood. Nothing but the blood of Jesus. Thank you.
Doch nicht von dort.
immer ein bisschen Zeit ins Gebet. Ich kann ein paar beten, danken für den Abendmahl. Und am Ende schließen wir ab mit dem Vaterunser.
Ohne dich zu leben, was bedeutet das?
Jetzt sprechen wir zusammen das Gebet, was Jesus seinen Jüngern beigebracht hat. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Stehen bleiben können, weil jetzt kommt nicht mehr viel. Es kommt nur noch eine Einladung von meiner Seite aus, doch noch ein bisschen hier zu verweilen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wer sehr intensive Gespräche unter vier Augen wünscht, für den haben wir auch hier zwei Bänke platziert unter Palmen. Da findet ihr Menschen, die ein offenes Ohr für euch haben, die auch gerne mit euch beten, wenn euch etwas belastet, bedrückt, wofür ihr Fürbitte braucht. Oder wofür ihr mit jemandem danken möchtet. Wir wollen uns unter den Segen Gottes stellen. Ich bitte Gott, auf den sich unsere Hoffnung gründet, dass er euch in eurem Glauben mit aller Freude und allem Frieden erfüllt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer stärker und unerschütterlicher wird. Amen.